PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Christian Berger und heute sitze ich in der Bezirksvorstehung des 14. Bezirks, um eine Lehrerin oder eine ehemalige Lehrerin zu treffen, Michaela Schüchner, die nun zwischenzeitlich zur Bezirksvorsteherin des 14. Bezirkes geworden ist. Servus Michi.
Hallo, grüß euch.
Wir kennen uns ja schon länger aus der Bildungsszene, Lehrerinnenszene, haben da immer wieder auch miteinander Seminare gemacht. Du warst wie lange Lehrerin?
18 Jahre lang war ich Sonderschullehrerin und Sprachheilpädagogin in einer Ganztagesvolksschule im 3. Bezirk. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich glaube, es ist einer der besten Jobs, den man sich wünschen kann.
Du hast ein Spezialgebiet gehabt, das Sprecherziehung heißen hat, glaube ich, oder?
Sprachheilpädagogik heißt das richtig. Da geht es darum, also da geht es grundsätzlich mal nicht um Kinder, die nicht Deutsch sprechen oder nicht Deutsch als Muttersprache haben, sondern es geht primär um die Kinder, die irgendwie, die entweder stottern oder die einen Essfehler haben oder eben auch die aus so sozialen Verhältnissen kommen, wo sie einfach die Sprache nicht richtig entwickeln konnte.
Das kann ja auch aufgrund von irgendwelchen Fehlstellungen im Sprechwerkzeug sein.
Genau, das im Mundbereich. Es kann auch irgendwas im Gehirn sein, dass eine Verbindung nicht wirklich funktioniert, eine Übertragung. Das weiß man oft gar nicht genau.
Hat das mit Logopädie was zu tun?
Ein bisschen, aber es ist sehr, sehr auf Pädagogik ausgelegt. Und geht einfach darum, dass die Kinder sich trauen zu sprechen, obwohl es die wissen ja selber ganz genau, dass ihre Sprache, so wie sie selber sagen, nicht richtig ist. Aber es ist ihre Sprache und mit der müssen sie arbeiten und das ist wichtig, dass sie sich das trauen.
Hast du da in deiner eigenen Geschichte, wenn du zurückgehst, du kommst ja aus Oberösterreich.
Richtig, ja.
Wann hat es dich dann nach Wien verschlagen?
Nach der Matura bin ich nach Wien gekommen und habe zuerst einmal begonnen, Englisch und Latein zu studieren. Diese Entscheidung kann ich nicht mehr nachvollziehen, ich weiß nicht warum. Also ich habe, glaube ich, nicht genau gewusst, warum oder was ich jetzt eigentlich studieren soll. Ich möchte jetzt Lehrerin sein, macht mir eh Spaß, das probiere ich jetzt mal. Aber in dem Lateininstitut, das war mir nach ein paar Wochen schon klar, dass das nicht der richtige Platz ist für mich. Da waren wirklich sehr, sehr viele, also sehr viele waren es eh nicht. Es waren wenige Studenten, aber alle richtig konservativ und nur auf sich. Und ich habe mir gedacht, na, das wird nichts für mich. Und ich wollte halt immer mit Kindern arbeiten und eigentlich mit kleinen Kindern. Und auch dieses Studium, wie das abläuft, so ein Studium, das Selbstorganisieren, das war auch nicht so das Richtige für mich. Und dann habe ich gedacht, besser, ich gehe auf die PEDAG. Das ist ein bisschen wie Schule und ja, es war die richtige Entscheidung, das zu machen.
Hast du vorher auch schon mit Kindern gearbeitet? So?
Ja, immer eigentlich. Also ich habe einen kleinen Bruder, der ist 4 Jahre jünger als ich. Und wir sind in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, der war natürlich immer mit mir mit. Und auf den habe ich, das war gar keine Frage, es war selbstverständlich, dass der mit mir mit ist und ich auf den aufpassen muss. Und dann, also ab Gymnasium, habe ich immer Babysitting gemacht. Immer, um ein bisschen Geld dann zum Weggehen zu haben.
Aber jetzt nicht so mit Kinder- und Jugendgruppen, wie es am Land oft der Fall ist.
Stimmt eigentlich. Ich habe auch eine Zeit lang eine Jungschergruppe geleitet, okay, in der evangelischen Kirche.
Das hätte mich gewundert, weil am Land kommt man dem ja gar nicht aus.
Richtig, weil Fußball spielen durften die Mädels damals noch nicht. Da hat es nur Bubengruppen gegeben. Und dann, ja, ich war in der Jungschergruppe, das stimmt. Und ja, das hat man, also meine Eltern haben Bekannte gehabt, die hatten einen blinden Sohn. Der war eine Frühgeburt und das war ganz, ganz schwierig am Anfang. Und der war dann eben blind und das habe ich schon sehr spannend gefunden, dem zuzuschauen bei seiner Entwicklung und wie man den einfach anders unterstützen muss als unter Anführungszeichen normale Kinder, weil normal ist jedes Kind, wie es ist.
Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, wenn 80% der Leute da farbenblind sind in der Umgebung, dann ist das eigentlich normal.
Mhm.
Und die, die Farben so sehen, wie wir normal sagen, das sind dann die Ausnahmen oder die Abweicher.
Ja, und wir wissen ja gar nicht, ob wir zum Beispiel wir zwei die Farben jetzt gleich sehen. Wir sagen beide grün, aber vielleicht siehst du ganz was anderes, als ich grün sehe. Also
da gibt es dann nur noch die physikalische Messung der, der Lichtfrequenzen,
genau.
die in der im Messinstrument gleich ausschauen, aber noch nicht in deinem Kopf. Ne?
Genau.
Also auch deiner Meinung nach bilden sich die Sachen in den Köpfen der Menschen, oder?
Ja.
Die Interpretationen der Wirklichkeiten.
Ja, natürlich. Also und das menschliche Gehirn oder ein Kind wird wahnsinnig geprägt von den Eltern und von seiner Umgebung. Eigentlich von, ich glaube auch von dem Umfeld, wo es aufwächst. Also es müssen ja gar nicht nur Menschen sein, die so ein Gehirn prägen, sondern weiß nicht, die Häuser, wo es aufwächst, der Geruch, das alles beeinflusst ein Kind. Ich glaube schon, dass ein Teil schon auch genetisch ist, kommt mir vor, weil es ist halt wahnsinnig schwer herauszufinden. Ich habe das bei meinen beiden Kindern beobachtet, dass die schon sehr unterschiedlich sind. Und jetzt
gut, haben sie aber die gleichen genetischen Voraussetzungen.
Ganz genau gleich, genau. Und natürlich weiß ich schon, ob ich jetzt tatsächlich alles gleich gemacht habe bei denen, wird auch nicht sein, weil man hat halt immer seine Geschichte mit dem Kind, aber eben, sie sind sehr, sehr unterschiedlich, wo ich mir denke, also auch von ihrer Herangehensweise an die Welt eigentlich, wo ich mir denke, das würde ich mir denken, hätte ich ihnen gleich gezeigt. Aber,
aber es hat jeder einen Eigenanteil, ja, an der Entwicklung. Und insofern bestimmt Mensch ja auch über seine Entwicklung und seine Haltung und sein Tun.
Mhm.
Man kann sich dann die Leute nicht entlassen aus ihrer Selbstverantwortung.
Das stimmt, ja.
Genau. Aber es ist die Schwierigkeit, wann fängt die an?
Genau. Ab einem gewissen Alter ganz sicher, dass man selbst.
Aber das gewisse Alter, wann ist das? Meine Mutter hat mir gesagt, wie ich 40 war, es wird Zeit, dass du aus der Pubertät kommst.
Naja, aber da wirst du ja vorher schon selber irgendwie dich entschieden haben und Entscheidungen getroffen haben.
Also, ich wollte nur das Beispiel, ja, wie relativ das ist.
Total.
Für Eltern meistens dauert das länger. Wenn sie besorgte Eltern sind, es gibt ja, was sie jetzt Covid gezeigt hat, eine ganze Menge von Kindern, die eben zu Hause überhaupt nicht einen bildungsaffinen Hintergrund haben und keine Unterstützung haben im Bildungsbereich.
Ja.
Da fängt ja die Eigenständigkeit noch viel früher an.
Ja, das stimmt. Aber man muss eben auch, man muss das gelernt haben oder man muss es, die Erwachsenen müssen es dem Kind zutrauen, dass es eigenständig wird. Weil wenn man immer alles vorentschieden bekommt oder vorgesetzt hätte, dann macht man das halt auch so. Dann, ja, warum soll man dann selber nachdenken?
Wie kann man das Kindern beibringen? Hast du das versucht als Lehrerin?
Das habe ich schon als Mama versucht, weil ich glaube, das muss man von Beginn an ihnen beibringen. Es fängt ja wahrscheinlich mit den ganz kleinen Babys an, die brüllen wie am Spieß, wenn sie vielleicht in die Badewanne gesteckt werden. Da entscheiden halt dann die Eltern, das mache ich jetzt, weil das muss sein oder so. Aber ich finde, dass man dann ab dem Zeitpunkt, wo das Kind sprechen kann oder mit einem ein bisschen mehr interagiert, kann man, wenn man will, auf das Kind eingehen und versuchen herauszufinden, was er oder sie eigentlich will. Und dann natürlich ist es schon immer noch ein Abwägen, macht man es nicht, weil im Endeffekt ist man ja der Erwachsene und auch verantwortlich dafür und weiß manche Dinge vielleicht besser, andere aber nicht.
Du warst Mutter, bevor du auf die Pädagogische Akademie gegangen bist oder währenddessen?
Nein. Danach.
Das heißt, du hattest eigentlich schon eine theoretische Ausbildung mit Kinderentwicklung und so weiter. die du schon gewusst hast, hat er das da geholfen? Hast du da auf was zurückgreifen können?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat mir mal eine Direktorin von mir gesagt, die leider sehr früh gestorben ist. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und geprägt, eigentlich auch diese Aussage. Die hat gesagt, weißt du, eine gute Lehrerin braucht, es ist schon gut, wenn man weiß, wie Didaktik funktioniert und wie man manchen Dinge den Kindern beibringt und so ein Hintergrundwissen über die Psychologie und über die Entwicklung des Kindes. Aber was eine Lehrerin eigentlich wirklich braucht, ist Herz, ein riesengroßes Herz für die Kinder, ein Hausverstand, dass man jetzt manche Dinge einfach auch aus dem Bauch richtig entscheidet und Respekt, dass ein Kind genau gleich viel wert ist wie ein Erwachsener. Und das sind halt Dinge, die hat man in sich, das kann man nicht auf einer Hochschule lernen. Das kann man vielleicht von den Eltern oder von der Oma oder von Freunden und Freundinnen lernen, aber das ist sowas Persönliches, Lehrerin sein, und das ist das große, wichtige Ding, das man mitbringen muss.
Das heißt, man wächst in der Praxis an den Beruf ran.
Ja, und jedenfalls.
Und da hängt es dann offensichtlich sehr von den Vorbildern ab, die man hat.
Ja.
Weil ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe als Lehrer, habe ich sehr oft in den Grenzsituationen, wo ich mich nicht mehr auskennt habe, einfach auf die Pädagogik meiner Vorgeneration zurückgegriffen, auf das, was meine Lehrerinnen gemacht haben oder ähnliches. Ja. Und das war nicht immer das Beste.
Das stimmt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich zumindest zwei Praxislehrerinnen gehabt habe, die mir riesengroße Vorbilder waren und wo ich einfach auch durch das Zuschauen so eine neue Sichtweise auf Kinder gekriegt habe, dass eben Schule nicht nur das ist, wie ich es erlebt habe, dass man da sitzt und abschreibt und vorne sagt die erwachsene Person, jetzt steh auf, mach das, nimm den roten Stift in die Hand, unterstreich das, irgendwas, also so, sondern dass man mit Kindern tut einfach in der Schule. Und dass man nicht glauben braucht, man weiß selber alles besser. Sicher kann ich besser lesen und schreiben als die kleinen Kinder, aber andere Dinge wissen die besser.
Aber es ist ja oft so, dass die Leute das Beste wollen. Sagen ja immer, ich will ja nur dein Bestes. Ich habe meiner Mutter immer auf diese Dinge gesagt, ich gebe es dir nicht. Ich brauche es selber. Aber bei dem, also ich würde mir den Lehrerinnen grundsätzlich nicht zuschreiben, dass sie absichtlich bewusst böse zu Kindern sind oder böse Pädagogik verwenden.
Nein, das stimmt sicher.
Aber sie sind so oft so gewöhnt. Die Lehrerin von meiner größeren Tochter hat in der ersten Klasse Volksschule mal erklärt, wie ich mit ihr versucht habe, über die Schulgeschichten zu reden. Schauen Sie, ich brauche gar nicht unterrichten, weil mein Mann verdient eh nur, aber mir war ja Vormittag sonst Fahrt. Und sie hat in der Klasse die Kinder innerhalb von ein paar Monaten dazu gezwungen, dass sie zwischen den einzelnen Kindern ihre Schultaschen aufstellen, damit sie nicht abschreiben.
Ja, das ist klar.
Hat Kinder nicht aufs Klo gehen gelassen während der Stunde, sondern sie müssen lernen, in der Pause das zu machen. Ja. Also das, was ich irgendwie als schwarze Pädagogik bezeichnen würde. Und das war ja gar nicht bewusst.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja auch nicht bewusst zu machen.
Das ist einfach, ja, das stimmt. So wie man es selber erlebt hat, auf das greift man natürlich auch zurück, weil sonst muss man schon den Schritt dazwischen machen und selber mal nachdenken, wie könnte es vielleicht anders auch gehen. Das ist aber übrigens genau das Gleiche, glaube ich, bei eigenen Kindern auch. Ich habe das an mir beobachtet, automatisch fällt man plötzlich in die Rolle zurück, die man selber bei seinen Eltern erlebt und vorgelebt gekriegt hat. Und dann denkt man sich auf einmal, Wahnsinn, diesen Satz wollte ich eigentlich nie sagen. Der ist mir so auf die Nerven gegangen bei meiner Mama. Jetzt sage ich selber, warum. Und dann muss man halt eben, da muss man den Schritt machen und darüber nachdenken und dann, hallo, mache ich es jetzt genauso weiter oder kann ich es anders oder will ich es anders machen?
Ich höre daraus, ein wichtiger Faktor ist Reflexion des eigenen Tuns.
Voll. Und deshalb habe ich es auch immer so wunderbar gefunden, dass ich im Team unterrichtet habe. Ich bin nie alleine in der Klasse gestanden, weil alleine, glaube ich, da bist, also bist ausgeliefert, das hört sich jetzt falsch an, aber da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr Macht herzeigen, dass man sagt, so, ich bin die Chefin, weil ich mache das jetzt. Aber wenn man im Team ist, ist immer jemand zweiter dabei, mit der oder mit dem man drüber reden kann und die einem dann auch sagen können, weil sie ja die Situation miterlebt haben, hallo, vielleicht wäre das besser, wenn man das anders macht. Oder natürlich, es gibt die Kinder auch, die einen auf die Palme bringen und man denkt sich, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Dann kann man einmal einfach gehen und zur Kollegin sagen, mach du, ich muss jetzt zu dem anderen oder Zeit fünf aus. Minuten weg. Genau. Und das ist ein riesiger Vorteil. Und mir kommt vor, viele Lehrerinnen wollen das aber gar nicht. Also dass da wird, die sehen das als Kontrolle oder irgendwas. Ich habe es als wahnsinnig große Bereicherung gefunden.
Da würde mir einfallen, dass es eigentlich notwendig ist, sowas wie Coaching zu erlernen, grundsätzlich, ja. Weil man ja, früher hat es nicht gegeben, aber ich kann mich erinnern, auch in meinen Anfängen, da, ich habe in der Kinderübernahmestelle gearbeitet, und wenn da die Grenzen, die man hat in der Gruppen der Lehrerinnen, nicht ungefähr am gleichen Level waren, ist man aus dem Dilemma nicht rausgekommen, dass dem einen zu laut war und dem anderen das gar nicht aufgefallen ist.
Ja.
Aber da hat es noch nichts gegeben, so wie Teambesprechungen oder ähnliches.
Ja, das ist, finde ich, wahnsinnig wichtig. Supervision, Reflexion oder ebenso. Und es muss halt auch jemand sein, mit dem man sich versteht. Also das war
im
Team, ja. Das ist, wenn man da irgendwen hingesetzt kriegt und merkt, puh, das ist, also mit dieser Person komme ich einfach nicht zusammen, dann wird es schwierig. Weil dann ist man halt kein Team, dann kann man sich bemühen, aber in Wirklichkeit, und das merken die Kinder sofort, und dann ist man kein Team. Und dann wird man sofort gegeneinander ausgespielt.
Und wie könnte es zu guten Teams kommen, aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung?
Ich habe immer großes Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, es muss wahrscheinlich so Treffen geben, wo sich die sozusagen freien Lehrerinnen oder die sich das vorstellen könnten, mit wem zusammenzuarbeiten oder diese Klasse gerne nehmen möchten, dass die sich kennenlernen. Und dann drüber reden und dann spürt man es eh. Man kann es dann immer noch nicht wissen, genau wie es dann tatsächlich ist in der Zusammenarbeit, aber besser als irgendwen hinstellen und sagen, so ist es jetzt, ist es allemal.
Also kann man, würde ich so sagen, wenn die Leute im Team sich nicht wohlfühlen, dann sollen sie das reflektieren, schauen, woran kann es liegen und dann selbst aktiv nach einer Veränderung suchen.
Ja, ich glaube sowieso, dass es nicht so ein, das gesamte Schulsystem ist ein bisschen starr, weil es wäre sicher interessant, wenn man dann einmal für ein paar Jahre auch in eine andere Klasse gehen könnte oder an einen anderen Standort oder womöglich sogar mal im Kindergarten sein, 2 Jahre oder so, dass man einfach unterschiedliche Sachen kennenlernt und dann viele Lehrerinnen kommen selber aus der Schule, machen Matura, machen die Ausbildung und gehen wieder in die Schule bis zur Pension. Und dazwischen haben sie vielleicht nur eigene Kinder, bei denen sie zu Hause sind. Also das sieht man ja gar nicht viel anderes rundherum. Und man ist immer nur in der Schule. Und eigentlich finde ich das schon wichtig, dass man auch sieht, was in der, das hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, Welt da draußen los ist eigentlich. Und dass sich die Welt da draußen verändert und, glaube ich, schneller verändert als das System Schule.
Keine neue Forderung. In den 80er Jahren hat der Professor Norbert Gutterleck, einer der Professoren an der PH oder PEDAG damals, genau das gefordert, Rotation im Lehrerinnenberuf. Die Menschen sollen doch auch andere Berufe reingehen und eine Wirklichkeit außerhalb der Schule kennenlernen. Ist nie umgesetzt worden, aber offensichtlich immer noch aktuell. Die Vorstellung, also das wäre durchaus was man mal angehen könnte, zu überlegen, wie könnte man sowas organisieren?
Das stimmt, ja.
Wie könnte man das durchlässiger machen? Ja, einer meiner ersten Aufsätze, die ich geschrieben habe, war über die Türe eines Klassenzimmers. Ob die Türe jetzt das ist, was uns trennt von der Außenwelt oder das ist, was den Durchgang möglich macht.
Genau.
Und je nachdem, wie das Umfeld darauf reagiert, musst du die Türe schließen oder du kannst da durchgehen. Mhm. Was halt Schulklima ist.
Ja, total.
Weil wenn du rausgehst aus der Klasse mit den Kindern, muss vielleicht irgendwer anderes supplieren, also über in der Sekundarstufe gearbeitet, da ist es noch viel mehr.
Da ist es noch, das stimmt.
Ja, wenn das unerwünscht ist, hast du ein Problem.
Genau.
Mit rausgehen.
Es ist sicher komplizierter zu organisieren, natürlich. Aber es ist, ich glaube, es ist wichtig.
Du hast gesagt vorhin, du hast erkannt, das mit dem Latein und so, das war nicht deins. Mhm. Heißt, du hast das reflektiert, was du da studiert hast, oder die Situation, in der du
dass
da warst.
Dass ich inskribiert habe.
Ja, naja, ja. Aber du hast ja darüber nachgedacht und hast dann einen bewussten Schritt gesetzt, nachdem du dich wieder neu orientiert hast. Das ist wahrscheinlich auch mit Recherche verbunden, weil von selber oder durch...
Ja, aber wenig Recherche, das muss ich auch sagen. Es war schon ein bisschen, dann mache ich halt jetzt das. Ich glaube, dass ich das kann und mir Spaß macht, aber recht viel mehr habe ich nicht darüber nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Kannst du erinnern, wer dich darauf gebracht hätte oder was dich darauf gebracht hätte? Es wären ja nicht die 3 Monate.
Nein, ich habe das vorher schon überlegt, eigentlich, also wie ich noch in der Schule war, ob ich vielleicht... Volksschullehrerin habe ich mir damals gedacht, ob ich das vielleicht machen würde. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ein bisschen unbewusst sozusagen, wenn man studiert und in die AHS geht, dann ist das schon ein bisschen was Tolleres. Mhm. Vielleicht war das so ein bisschen eine Statusentscheidung.
Aber du hast da auch auf Lehramt studiert, also versucht.
Das habe ich schon, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, es war wahrscheinlich die erste Entscheidung doch die richtige. Und dann habe ich mir aber dazu gedacht, eigentlich möchte ich mich, und das beschäftigt mich immer noch und das ist mir immer noch total wichtig, mich eigentlich um die Kinder kümmern, um die sich niemand kümmert. Oder die es eh sowieso schon schwer im Leben haben, weil es schlecht ist jetzt auch das falsche Wort, aber in einem Land geboren sind, wo sie es nicht leicht haben, ob sie jetzt, also dass sie irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen haben oder weil es einfach in einer Familie sind, die das alles nicht gescheit auf die Reihe kriegt, damit sie das Kind gut entwickeln kann. Und deshalb habe ich Sonderschule gemacht. Ich will die zu den Orgenkindern.
Das machen ja zumeist die engagierteren und doch schon reflektierteren Personen. Haben sie diesen Zweig ausgewählt? Jetzt gibt es ihn ja nicht mehr. Jetzt müssen sie alle mit den komischen Kindern beschäftigen, zumindest ein bisschen. Und man kann es dann intensivieren, indem man die Inklusion verstärkt studiert oder sich verstärkt damit auseinandersetzt. Ja, aber aus dem heraus, wenn du da in die Schule gekommen bist, denke ich mir, weißt ja von den anderen her, wie sind die mit dir? Wie bist du angenommen worden, wenn du wieder angefangen hast in der Schule? Haben die gesagt, hurra, jemand, der da spezielle Kenntnisse hat
auf und Engagement. Auf der BEDAG meinst du?
Nein, oder? In der Schule.
Also in der Schule. Ja, das war eigentlich überhaupt, wir haben da, also das muss man ein bisschen ausholen, weil während dem Studium war ich ein halbes Jahr in Schweden und habe dort studiert. Das ist auch sehr interessant, also das war, wir haben auf der BEDAG total viel Persönlichkeitserfahrung gemacht. Ich glaube, das war damals viel, viel mehr noch als jetzt und das ist eigentlich, finde ich, wirklich, wirklich wichtig. Du musst dich selber kennen und wissen, wer du bist und was du willst und echt mit beiden Beinen im Leben stehen, damit du das gut machen kannst mit den Kindern. Davon bin ich überzeugt, man muss sich selber kennen. Und dann war ich eben ein halbes Jahr in Schweden und dort habe ich die Erfahrung gemacht, wie das eigentlich so ist, wenn man im Ausland lebt, wenn man plötzlich der Ausländer ist. Und jetzt war das natürlich eine total privilegierte Erfahrung, weil ich wollte dort freiwillig hin, ich habe dort studiert, da waren andere internationale Studenten. Ich habe die Sprache können, weil es können ja dort alle perfekt Englisch, also ich habe mich verständigen können. Schwedisch ist recht ähnlich wie Deutsch, das heißt, das habe ich innerhalb von 2 Monaten schon so gelernt, dass man zumindest ein bisschen reden konnte mit denen. Und trotzdem habe ich dieses Gefühl erkannt, dass ich mir da, also die Kultur, dass ich mir gedacht habe, ich verstehe euch einfach nicht. Warum reagiert sie jetzt oder warum macht sie das? Und das waren oft so ganz, ganz kleine Dinge, aber es ist sowas, was man halt selber nicht kennt, und man setzt ja immer das als das Normale voraus, was man selber erlebt hat oder was hier im Heimatland die Mehrheit macht, und plötzlich macht da irgendwer, reagiert in einer Situation anders, und das ist so dieses Gefühl, was mache ich jetzt, wie muss ich mich jetzt verhalten, mache ich das falsch, wenn ich so bin, wie ich es eigentlich gelernt habe, und das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Um dich selbst kennenzulernen?
Ja, und dieses Gefühl vielleicht, wenn man fremd ist in einem Land. Und so diesen Code, den alle kennen, die Einheimischen, der selbstverständlich ist, weil den kriegst du mit der Muttermilch mit, wenn du den nicht hast, dass du dann einmal nicht dazugehörst, weil du es nicht verstehst im ersten Schritt.
Der Bourdieu hat das Habitus genannt. Ja. Damit wächst man auf, und das hat das unter anderem als Begründung gesagt, warum Bildung vererbbar ist, weil wenn Menschen in einem Akademikerhaushalt groß werden, werden sie von klein auf trainiert, wie man kommuniziert in dem Bereich. Mhm. Wenn Menschen auf einer Baustelle arbeiten, dann haben sie eine ganz andere Kommunikation hintan, und das ist nicht die man dann braucht, um in Oberstufen, Studium, genau, und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob du, vor kurzem ist erschienen von der Melissa Erkurt,
ich habe es noch Generation nicht gelesen, Haram, das Buch. Ja.
Eine wunderbare Wutschrift, die genau das beschreibt, was du jetzt erzählt hast an Erfahrungen. Leseempfehlung unbedingt.
Ja, ich habe es schon auf meiner Liste. Nein, unbedingt will ich dich lesen, weil das ist ein Gefühl, das einem so drinnen trifft und dann bewusst wird, wie schwierig das ist. Und auch, das ist das andere, was ich erfahren habe, dass plötzlich so diese Werte, die man von zu Hause hat, dass das so viel mehr wichtig wird, diese Tradition. Zum Beispiel habe ich in Österreich oder in Wien niemals ein Dirndl angehabt oder da so ein Heimatlied gesungen oder so. Und dann dort habe ich das wollten dann die Kinder in Schweden, haben gesagt, jetzt machen wir mal so eine Stunde über Österreich. Und was erzähle ich? Also ich habe mein Dirndl angezogen und habe da irgend so ein, weiß ich nicht mehr genau welches, ein Volkslied gesungen. Und habe mir gedacht, es ist einem dann auf einmal wichtiger, dass man so sein, das bin ich, diese Tradition herzuzeigen.
Aber du kommst ja aus Oberösterreich eigentlich, glaube ich, vom Land.
Total vom Land, ja.
Ja, und dort ist ja diese Tradition doch noch stärker präsent als in der Stadt jetzt.
Ja, das stimmt immer noch. Also das ist, aber eben, es war mir nie so wichtig.
Aber du hast den Habitus mitgekriegt.
Ja, genau.
Wie man damit umgeht. Ja. Und man bewegt sich, glaube ich, in einem Dirndl anders, als man sich in einem Anzug bewegt.
Ja, sicher.
Oder in einer Sporthose.
Ja, stimmt.
Würde ich einmal meinen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es nicht evaluiert, aber.
Ich glaube, du hast recht.
Und insofern ist das naheliegend, und man greift wieder darauf zurück, was man aus der vorherigen Generation kennt oder aus dem Umfeld, in dem man groß geworden ist. Allerdings hast du ja reflektiert darauf zurückgegriffen, weil du hast ja darüber nachgedacht, was du dort machst und warum du das tust und sagst und so weiter.
Genau.
Und das ist was, was du vielleicht jungen Lehrerinnen raten könntest. Reflektiert.
Ja.
Seid offen.
Offen jedenfalls. Sich selber gut kennen. Und schon auch mal sozusagen über den Tellerrand zu schauen, möglichst viele Dinge auszuprobieren oder Menschen kennenlernen und sich nicht fürchten oder scheuen vor Begegnungen mit, andersartig ist jetzt ein arges Wort, aber anderen Menschen, eben genauso mit Baustellenleuten oder mit Leuten, die im Café Romantiker 2 sitzen zum Beispiel und dort im Biergartel sitzen und halt nicht nur immer sozusagen in seiner eigenen sozialen Schicht unterwegs sein, sondern sich einmal anschauen, wo seine Schüler und Schülerinnen herkommen und wie die leben.
Bist du eine Anhängerin der Schichtentheorie oder der Klassentheorie? Weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Ist ja gerade eine größere Diskussion.
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen würde. Ich glaube, dass jetzt auf die Schule bezogen, dass alle Eltern grundsätzlich das Beste für ihre Kinder wollen. Und manche können es besser und manche können es schlechter. Aber grundsätzlich sind Eltern, die lieben ihr Kind und die wollen dem nichts Böses. Und ich finde, wenn man jetzt als Lehrerin das Gefühl hat, dass die machen das nicht richtig mit dem Kind, da fehlt was oder die brauchen mehr, dann muss man sich aber anschauen, warum die so sind und nicht sagen, ihr seid crazy, ihr macht alles falsch und ihr mögt euer Kind nicht, sondern dann schauen, wo die Unterstützung brauchen, wo das herkommt und wie deren Umfeld ist eigentlich.
Das ist jetzt der individuelle Zugang, wo man mit den Einzelnen arbeitet. Mhm. Du hast aber gleichzeitig ja ein System, in dem du da steckst, wo du am Anfang auch gesagt hast, das Schulsystem ist nicht wirklich so flexibel, wie es wünschenswert wäre. Und so systemische Änderungen kann man ja nicht, ich meine, da ist das individuelle Vorbild schon auch gut, aber kann man nicht nur beantworten mit individuellen Lösungen. Kann die Armut auf der Straße nicht dadurch abschaffen, dass ich jedem einen Schilling gebe? Oder einen
Nein, Euro. Das stimmt. Aber ich finde, ich brauche unten nicht warten, dass sich das System ändert, ohne dass ich selber was dazu beitrage.
Was kann man da tun? Oder was hast du aus deiner Reflexion versucht zu tun?
Na, ich zum Beispiel habe probiert, also das in der Schule sowieso, eben das habe ich ja vorher schon gesagt, das mit den Kindern individuell das zu machen. Dann bin ich zu den Kinderfreunden gegangen und habe dort in Benzing sozusagen geschaut, wie man für Kinder zumindest die Nachmittage schöner gestalten kann oder dass sie einfach auf günstige Freizeitangebote haben und so. Das habe ich alles in meiner Freizeit und ehrenamtlich gemacht. Und deshalb war es für mich dann auch der logische Schritt, ein bisschen wie ich gefragt wurde, ob ich nicht Politikerin werden möchte, dass ich dann diesen Schritt weitergehe und dann versuchen kann, ein bisschen zumindest das System von oben auch zu ändern. Das ist jetzt als Bezirksvorsteherin eh auch noch sehr schwierig, weil da ist man in der Änderungsschiene eh noch relativ weit unten für so große Änderungen. Aber zumindest habe ich jetzt gemacht in Benz, also es gibt ein Kinder- und Jugendparlament hier bei uns. Das gibt es eh schon mehrere Jahre, aber das werde ich jetzt ein bisschen reformieren, dass plötzlich auf einmal selbst, also das ist mein Ziel, dass es selbstverständlich sein muss, dass man Kinder fragt, wenn ein für sie relevantes Thema gemacht wird, wenn ein Schulvorplatz umgebaut wird. Selbstverständlich muss man die Kinder in der Schule fragen, was sie sich da vorstellen.
Die Eva Neureit hat mir davon erzählt, dass sie so ein Schulparlament installiert haben.
Ja.
Und das ganz spannend ist und erfolgreich, was sie da initiiert haben. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sind sie auch viel näher dran.
Ja, und ich glaube, also man muss das einfach schon als Kind lernen, wie Politik funktioniert, dass eben diese Politikverdrossenheit nicht noch größer wird in unserer Gesellschaft, weil wenn ich es nicht verstehe, kann ich ja sagen, das interessiert mich alles nicht. Nur verstehen die Leute nicht, dass sie, wenn sie sagen, sie sind unpolitisch, eh trotzdem politisch sind, weil dann entscheidet man halt nicht mit, aber man ist ja trotzdem in dem System drinnen.
Ich habe beim Recherchieren vorab bin ich gestoßen drauf, du hast deine Lehrerinnen-Tätigkeit nicht völlig abgeben können. Du hast das Schulfernsehen da gemacht im Bezirk.
Ja,
online.
Ja, in Corona-Zeiten, wo plötzlich über Nacht alles anders war und auch bei mir alles anders, weil mein Plan war eben, alle Schulen und Kindergärten im Bezirk zu besuchen, schauen, wie es denen geht, was die brauchen. War natürlich unmöglich. Dann waren auch eine Zeit lang alle Baustellen geschlossen. Also es ist da sozusagen auch nicht, da hatte ich auch nicht viel zu arbeiten und habe mir gedacht, aber was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt Schulfernsehen, weil die Kinder sind alle zu Hause. Und ich habe mir 34 Folgen sind es geworden. Also ziemlich fast die ganze Zeit, wie der Lockdown war. Ganz am Anfang habe ich, also Wochen später habe ich begonnen, glaube ich, immer so kurze Filmchen gedreht, um die Kinder zu beschäftigen mit Dingen, die sie sowieso zu Hause haben oder was man, wo man jetzt einfach das machen kann. Und zwar war das zum Beispiel, ich habe mal Salzstangerl gebacken, wir haben Plastilin gemacht oder ich habe ihnen Benzinger Sagen erzählt, das Geschichte. Ich habe eine Sachunterrichtsstunde, einen kurzen Beitrag über Benzing gemacht. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wie sie sich eben zu Hause beschäftigen können.
Also das Know-how aus der Lehrerinnenarbeit herausgenommen aus dem Hosensack.
Genau.
Und ich habe nur eine Folge gesehen, da hast du irgendwie so Gegenstände versteckt hinter einem Tuch und etwas rausgenommen und also so eine typische Merkaufgabe zur Schulung, weil es, das schaut so aus, wie wenn es irgendwie nur Spielerei war. Aber da ist eben da schon eine Didaktik und eine Methodik dahinter, die auf was abzielt. Und haben das die Kinder oder die Leute genutzt?
Es haben manche Volksschulen sogar verlinkt auf ihren Homepages. Und es ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass mich Kinder, wenn ich, wie ich jetzt so unterwegs war im Park, wieder mich angesprochen haben und gesagt, hey, ich kenne dich vom Schulfernsehen. Und das hat mich schon sehr gefreut. Also das ist
also die lustig. Digitale Ebene im Arbeiten kann durchaus auch eine sinnvolle sein.
Total.
Nicht nur eine Ausfüllen von Formularen, Zetteln, wo man irgendwie alles draufschreiben muss, was man über Kinder weiß und somit Datensammlung en masse macht. Ja,
wenn nur das lernen wäre, dann würde das heißen, dass Kinder von 0 bis 6 nichts lernen, weil da können sie ja noch nichts aufschreiben im Normalfall und das stimmt ja überhaupt nicht. Die lernen von ihrer ersten Lebensminute an. Aber viele Leute wissen das nicht, dass diese Auszählreimchen oder Ballspiele oder Würfelspiele, dass das alles harte Arbeit für die Kinder ist und Lernen ist.
Ich wollte auf die digitale Ebene ein bisschen und deine Erfahrungen mit dem Lernen im digitalen Raum ein bisschen ansprechen, weil das auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite eben das bürokratische Mehrarbeit, die passiert, Lehrerinnen werden ja jetzt immer stärker herangezogen, dass sie eben Tests machen, dass sie die Daten da und da eintragen. Und eben auf der anderen Seite so Sachen wie das Schulfernsehen, wo im Vordergrund steht die Vermittlung und ja nicht die Überprüfung dessen, was da rauskommt. Ja. Außer, dass man die Lösung bei dem Merkspiel nachher vielleicht noch kriegt, um sich selbst zu überprüfen. Wie siehst du das? Was bedeutet für dich die digitale Welt?
Ich finde, dass man halt den Umgang mit der digitalen Welt lernen muss. Dass das einfach für die Kinder heutzutage einfach da ist und Realität ist und völlig selbstverständlich genutzt wird. Also ich wundere mich immer über meine Kinder, die sind jetzt schon groß, aber die kennen sich tausendmal besser aus als ich. Und das muss man halt den Kindern beibringen, wie sie damit umgehen, dass da ganz viel Unwahrheit auch drinnen ist, dass es aber großartige Sachen gibt, die ich gar nicht erleben konnte, weil es noch nicht gegeben hat. Und das sind so wie Bildungsfernsehen, das sind Spiele, es muss halt, das wie immer, es muss gescheit didaktisch aufbereitet sein und sinnvoll sein. Manche Dinge kann man wahrscheinlich nicht lernen über Computer, wie lesen. Also lesen vielleicht, aber schreiben, aber so dieses Sprache. Sprache kann man sich dann, eine Fremdsprache vielleicht schon auch gut beibringen über einen Computer und Native Speaker, aber es braucht genauso die Muttersprache und die muss auch richtig gesprochen werden und das ist mehr als nur Lernen über einen Computer, weil es ist eine Beziehungsarbeit.
Das ist der springende Punkt. Beziehung über die digitale Kommunikation ist ja ganz was anderes als Beziehung, wo man sich gegenüber sitzt und etwas entwickelt. Oder ja. Und die Beziehung mit den Kindern als Lehrerin in der Klasse ist ja ein zentraler Faktor des Lernens, oder?
Es ist, glaube ich, der zentrale Faktor des Lernens. Das ist, ohne Beziehung wird es nicht so gut funktionieren. Und man muss sich das, glaube ich, wirklich, wirklich drauf einlassen, auf die Kinder. Es gibt ja diesen blöden Spruch, Lehrerin sein ist mehr als nur ein Beruf, aber das glaube ich wirklich. Es ist eine Lebenseinstellung und du gibst diesen Job nicht ab, um wenn du nach Hause gehst, und du gibst ihn auch nicht wirklich ab über die Ferien. Also eigentlich ist es immer da. Ich vergleiche es immer ein bisschen so wie mit Mama sein oder Papa sein. Es ist man auch immer.
Weil du jetzt gerade die Ferien angesprochen hast und die schulfreien Zeiten, so wie ich die Lehrerinnen kenne, also die ich näher kenne, ist das ja eine permanente Sammeltätigkeit. Die Leute laufen herum wie die Schwammerlsucherinnen und tragen egal wann, ob in der Nacht oder am Wochenende oder in den unterrichtsfreien Zeiten, alles zusammen, was man vielleicht irgendwie verwenden könnte für den Unterricht.
Ja. Weißt du, ich mache es immer noch ein bisschen.
Ja?
Dass ich Dinge mal denke, das nehme ich jetzt mit, das kann sicher jemand gebrauchen.
Also sowohl Gegenstände als auch Ideen.
Als auch Ideen, genau.
Sammelst du es in Post-it-Form oder?
Manche im Kasten, manche im, Gedanken im Kopf, Post-its nicht, die verliere ich immer.
Gedanken im Kopf?
Ja.
Die verliert man manchmal.
Die verliert man auch manchmal, das stimmt, aber es ist immer dabei ein bisschen.
Aber du hast so einen Sektor in deinem Hirn angelegt, wo du sagst, das ist meine Ablage und da kommt das jetzt ins Gedankenarchiv.
Ja, eigentlich ja.
Und von dort kramst du es dann wieder raus, wenn es im richtigen Moment.
Ja, oder es poppt eh raus.
Okay, es drängt sich auf.
Ja, genau.
Ja. Ich denke mal, es ist sicher eine wichtige Geschichte, sozusagen sich da so einen Gedankenpalast zu bauen und zu füllen. Und je älter man wird, umso mehr Trümmer liegen in diesem Gedankenpalast herum.
Umso kleiner wird das Lager, oder?
Es wird nicht kleiner, habe ich das Gefühl. Also es wird immer größer, aber man findet immer weniger. Man findet immer,
okay.
Und das ist dann die Schwierigkeit.
Na, vielleicht sollte man es doch aufschreiben beginnen. Irgendwo könnte es sein.
Ja, oder hörbar machen.
Das stimmt, ja.
Weil man sie erzählt. Weil das ja auch so ein kultureller Unterschied ist zwischen den Kindern, die da aufwachsen und im Bildungsbürgertum aufwachsen, die ja Schrift und Schreiben als zentrale Geschichte haben, und dem Orient oder den Leuten aus dem Süden, wo die Sprache, das Erzählen viel mehr Tradition hat. Darum kommen ja viele Märchen aus der Gegend.
Das stimmt.
Und wo man viel lernt über Erzählen. Die Oma erzählt, der Opa erzählt und so weiter.
So war das bei mir aber auch noch, sage ich dir. Also weil sie mir meine Oma und mein Opa Geschichten erzählt haben oder auch diese ganzen Reimchen, Fingerspiele und das, die sind irgendwo eingebrannt im Kopf, manche zumindest, die blödesten Sprüche von der Oma, also, und das ist eigentlich sprachliche Bildung.
Und das kann förderlich, aber auch hinderlich sein.
Was?
Dass man's? Naja, diese Sprüche und diese Weisheiten, die da im Kopf eben dann abgelegt sind und hervorgerufen werden, weil ich will nicht behaupten, dass das, was die vorgehende Generation alles produziert hat, so sinnvoll war.
Das sind wir wieder beim Reflektieren darüber halt, gell?
Ja, ja. Weil das, wie die aufgewachsen sind mit der ganzen Nazi-Zeit und all dem. Ja. Also meine Eltern haben diese Sprüche immer noch im Alter drauf gehabt und die haben sie auch bei mir eingeprägt. Mhm. Und sich dann, wenn man sowas aus dem Gedankenarchiv herauskriegt, nur einmal zu überlegen, was heißt denn das überhaupt?
Das stimmt, ja.
Und welchen Sprachgebrauch habe ich da?
Mhm.
Wir haben ja jetzt auch immer wieder die Diskussion, ob man Moor noch haben darf oder nicht.
Ja, das stimmt.
Aber deswegen ist das Wort nicht weg.
Das stimmt. Ja.
Liebe Michaela, was machst du jetzt als Bezirksvorsteherin, außer dass du
Schulfernsehen
machst? Vielleicht eine kleine Leistung für alle die, die nicht wissen, was Bezirksvorsteherinnen eigentlich machen können.
Das ist eh wirklich schwierig zu verstehen, weil es auch ein bisschen kompliziert ist in Wien, wofür der Bezirk zuständig ist, wofür die Stadt Wien zuständig ist, also das Land sozusagen, und wofür dann der Bund, also Österreich. Es ist wirklich kompliziert. Im Bezirk, also ich als Bezirksvorsteherin bin zuständig für die Parks zum Beispiel, wie die gestaltet sind, wo die gebaut werden, auch für die Straßen. Für die meisten Straßen, weil für die Bundesstraßen nicht. Und ja, da für alles, was auf der Straße gebaut wird, Radwege, Zebrastreifen, Ampeln, also alles, was so zu dem großen Thema Verkehr gehört.
Parks und Spielplätze ist ja was, was dann ganz nah dran ist an dem, was Kinder und Jugendliche in der Stadt betrifft.
Genau. Schulen ist ein bisschen geteilt, da sind wir zuständig für die Ausstattung und Instandhaltung oder für den Schulspielplatz. Die Lehrer werden aber vom Land bezahlt und eine neue Schule wird auch von der Stadt Wien bezahlt. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Krankenhäuser zum Beispiel auch nicht.
Ist diese Entwicklung mit den Campusschulen aus deiner Sicht eine positive?
Ich finde die Idee grundsätzlich sehr positiv, dass alle Kinder von 0 bis 14 an einem Ort sind und das so fließende Übergänge sind und dass man eben schaut, wo passt jetzt das Kind am besten hin, dass das nicht so ein wahnsinnig strikte Teil am Papier schon, aber mit 6, dann kann es vielleicht noch ein bisschen auch schon in der Schule sein oder doch nur, wenn es nur braucht, im Kindergarten. Dass das aber so funktioniert, glaube ich, ist wie immer, dass es auf die Leute ankommt, die dort arbeiten. Grundsätzlich sind das richtig coole Bauwerke, so wie die jetzt neu geplant werden. Also die spielen schon alle Stücke und da hat sich schon wer, so die Architekten, glaube ich, haben sich schon noch überlegt, was da Kinder jetzt brauchen.
Aber also sie haben vergessen, ein Wasser in die Klassen zu bringen.
Ach so?
Ja, es gibt viele der neuen, wo keine Wasserleitungen mehr in der Klasse sind, sondern nur noch am Gang oder in der Aula.
Aha, okay.
Was, wo ich jetzt wieder die Beschwerden der Kunst- und Kulturarbeitenden Menschen habe, wenn sie sagen, ich kann in der Klasse nichts mehr aufwischen und nichts mehr malen, weil das Wasser muss ich mir von woanders holen.
Okay.
Wird mühsam.
Ja.
Nur so am Rande, wenn es die nächste Schule baut, schaut es, dass es vielleicht da drinnen wieder Wasser gibt.
Aber ich glaube natürlich, die lernen, die werden jetzt am laufenden Band gebaut. Wir haben jetzt gerade Spatenstich gehabt von einem Benzin, der wird in 2 Jahren fertig sein, da bin ich. Und das ist wirklich mein Ziel, dass das die Superschule wird. Genauso wie ich mir das vorstelle. Und da werde ich schauen, dass ich meinen Einfluss spielen lasse oder da mitreden kann, dass das eine richtig tolle Schule wird.
Und so wie ich dich kenne, hast du eine Vorstellung, wie es ausschauen soll. Und die ist nicht unreflektiert, aber du wirst wahrscheinlich auch viele einbinden in den Entwicklungsprozess, oder?
Ja, genau. Und ich habe gesagt, man muss halt bald mal anfangen, weil das dauert wahrscheinlich genauso lang, wie das Haus zu bauen, zu überlegen, wer da drinnen arbeiten will und wer sich das vorstellen kann und dass es dann parallel geht oder vielleicht sogar miteinander.
Wahrscheinlich in Teams und so weiter.
Genau.
Also Pädagogik und der fünfte ist das, glaube ich, der fünfte Pädagoge in der Klasse.
Ist der Raum dann.
Genau. Ist der Raum.
Ja. Oder vierte oder was auch immer.
Ich weiß auch nicht.
Pädagogen.
Aber jedenfalls wird auch schon der Raum dazu gezählt,
genau,
weil das natürlich sehr viel beeinflusst, wie etwas abläuft und welche Wege wo sinnvollerweise machbar sind oder nicht.
Mhm.
Und was in einer Klasse drinnen ist oder nicht drinnen ist.
Genau.
Also ein großes Gebiet, Parks, Fahrradwege, also auch Verkehrsgeschichten anzuregen, Schulbauten zu starten oder zu betreuen oder zu begleiten.
Mhm.
Gibt es noch was, was die Bezirksverstehung machen muss? Ich meine, ich denke mir, es ist eh schon nur für 40 Stunden in der Woche. Aber
40 sind es eh nicht, sind eh mehr. Also ich finde, was mir so wichtig ist und was jetzt in dem letzten Jahr, ich bin es ja jetzt seit einem Jahr, ist, mein Leitspruch ist ein bisschen, durchs Reden kommen Leute zusammen. Und wenn man mit den Leuten redet und ihnen zuhört, dann versteht man ein bisschen, wo ihre Probleme sind und wo man es vielleicht da lösen könnte. Weil oft sind das so, sind die einfach frustriert, weil ihnen keiner zuhört, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Und das kommt mir vor, ist im Gemeindebau oft so, weil es gibt ja oft die Hausmeisterin immer, der es vielleicht früher das alles erzählt haben und die hat sich gedacht, aha, okay. Und dann, aber wenn man es erzählt hat, ist es oft schon ein bisschen besser. Da muss sich noch gar nichts geändert haben. Und das ist das, was ich so gern machen möchte, so eine Art Kretzeltreffpunkte, wo sie die Leute einfach treffen und kennenlernen und miteinander reden. Weil wenn man den kennt, der da neben einem wohnt, auch wenn der ganz anders ausschaut und vielleicht dunkle Haare und dunkle Augen hat, wenn man wirklich kennt, dann ist er vielleicht einfach ein Mensch und nicht mehr der Ausländer, der eh nur Blödsinn macht.
Und wenn aus diesen Gesprächen tatsächlich Ideen wachsen, dann gilt es dann auch, die Sachen noch umsetzbar zu kriegen.
Genau.
Also es geht nicht nur darum, dass man redet miteinander.
Nein, das ist immer Schritt 1, aber dann muss man natürlich irgendwann auch einmal was machen.
Vielen Dank, liebe Michaela Schüchner.
Bitte gerne.
Für deine Erzählungen oder Erfahrungen aus dem Bildungsbereich. Ja, und falls du wieder mal Lehrerin sein willst, wird das wahrscheinlich auch machbar sein. Du bist ja wahrscheinlich nur beurlaubt und nicht gekündigt,
ich
oder?
Ich bin außer Dienst gestellt, heißt das.
Okay.
Und ja, also
kannst ich... Kannst also wieder jederzeit in Dienst gestellt werden?
Ich kann in Dienst gestellt werden und ehrlich gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist es auch gut. Und dann habe ich habe schon einen Job, der mir sehr Spaß macht. Also jetzt habe ich zwei.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte gerne.
PH on Wien.